SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Manche haben ja mit diesem Titel ein wenig Probleme, Oma oder Opa zu sein. Das wird dann gleich gleichgesetzt mit alt sein. Aber wir wissen ja, das ist alles eine Sache der Einstellung. Papst Franziskus hat mit dem heutigen Sonntag einen ersten kirchlichen Welttag für Großeltern ausgerufen, als Zeichen der Wertschätzung. Und wenn man sich anhört, aber was mein Kollege Julian Limmer von seiner Umfrage aus Freiburg mitgebracht hat, dann kann man schon sagen, Omas und Opas stehen bei den Enkeln ganz hoch im Kurs.
Also ich mag meine Großeltern sehr, weil sie immer für mich da sind und generell, weil sie mir zeigen, was ich wert bin.
Meine Großeltern bedeuten mir eigentlich sehr, sehr viel. Man kann mit ihnen viele tolle Sachen unternehmen oder können auch sehr gute Ratschläge geben.
Mit meinen Omas gehe ich immer shoppen und mit meinen Opas gehen wir meistens in den Zoo oder halt spazieren.
Also sie haben ja meine Eltern gemacht und meine Eltern haben dann mich gemacht. Das ist sehr wichtig, finde ich.
Sie vertrauen einem, also sie stehen immer hinter einem. Und die Eltern, sie hinterfragen manchmal ihre Kinder noch mehr, aber die Großeltern sind immer so, ja, ja, okay, gut, so.
Ich finde es toll, dass sie so alt sind und wünsche mir auch, dass sie älter werden.
Meine wohnen halt eben in Großbritannien und dann telefoniere ich halt oft mit denen oder so und rede dann halt mit denen.
Also wir wohnen momentan noch mit meinen Großeltern zusammen. Und also ich meine, die haben uns großgezogen, theoretisch, während meine Eltern in der Arbeit waren. Und ich finde, wir schulden einfach unseren Großeltern ziemlich viel, dass wir die einfach dann in der Zeit, der sie älter werden, einfach unterstützen und begleiten.
Pilgern seit Harpe Kerkeling ist das Gehen auf dem Jakobsweg fast schon ein Volkssport, möchte man sagen. Es gibt tatsächlich viele, viele Leute, die marschieren einfach mal so einen Tag oder zwei Tage und dann reicht das auch schon mit dem Pilgerfeeling. Wirkliches Pilgern sieht natürlich dann doch schon ein bisschen anders aus. Beispiel Alessandra aus Brasilien. Sie hat sich vor Wochen von Rom aus auf den Weg gemacht und sie hat auch ein ganz konkretes Anliegen, wie unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer von ihr erfahren hat.
Sie trägt einen grauen Hut in Gaucho-Art, halblange blonde Haare schauen darunter hervor, brombeerfarbenes T-Shirt, schwarze Trekkinghose, robuste, lederne Wanderschuhe und ein Gesicht, das zwischen fröhlichem Lächeln und Entschlossenheit hin und her wechselt. Dass Alessandra gerade jetzt auf Pilgerreise gegangen ist, das hat mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu tun. Jetzt in Covid-Zeiten mit all dem, was wegen des Präsidenten in unserem Land passiert, musste ich einfach weg. Eigentlich hätte sie als Brasilianerin wegen der Corona-Lage in ihrem Land gar nicht in die EU einreisen dürfen. Aber sie hat lange in Italien gelebt, auch die italienische Staatsbürgerschaft. Um die 800 Kilometer ist sie jetzt zu Fuß unterwegs. Losgelaufen ist sie im französischen Saint-Jean-Pied-de-Port, kurz vor der spanischen Grenze. Vor etwas mehr als 3 Wochen. Jetzt hat sie den höchsten Punkt auf dem Jakobsweg erreicht, das Cruz de Fer auf 1500 Metern Höhe. Eigentlich sieht es recht kümmerlich aus. Es ist nur ein kleines Kreuz, das auf einen kahlen, vielleicht 6 Meter hohen Baumstamm montiert ist. Bedeutung bekommt es durch die Pilger, die am Fuß Steine ablegen, die sie aus der Heimat mitgebracht haben. Ein großer Hügel ist so entstanden und er steht für abgelegte Sünden, für Läuterung, für Gelübde. Für mich steht das für die Kraft all der Menschen, die mit ihrer Hoffnung hierher kommen. Ich selbst war in Rom für den päpstlichen Segen, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe. Und für mich ist das wichtig, die Kraft, die der Glaube den Menschen gibt. Alessandra ist studierte Juristin. In Sao Paulo arbeitet sie als Frauenbeauftragte. Wegen der katastrophalen Corona-Politik in Brasilien habe sie bei ihrer Arbeit in den Favelas jeden Tag Menschen sterben sehen, sagt sie. Auf dem Pilgerweg sucht sie neue Kraft. Um zu mir selbst zurückzufinden und dann mit innerer Ruhe nach Brasilien zurückzugehen, um Kraft zu haben, für eine neue Regierung zu kämpfen. Alessandra schultert den Rucksack, greift die Wanderstücke. Noch etwa 230 Kilometer Pilgerweg liegen vor ihr.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder erstaunt und verwundert, warum es so viele Hasskommentare im Netz gibt. Was treibt die Leute eigentlich an, dass sie so über alle Maßen provozieren, dass sie ganz bewusst andere verletzen und auch niedermachen wollen? Hass ist aber nicht nur irgendwie eine schlechte Angewohnheit. Hass hat auch kriminelle Seiten, die strafrechtlich geahndet werden können. Und nicht erst dann, wenn es zu tätlichen, meist antisemitischen Übergriffen kommt. In Baden-Württemberg haben solche kriminellen Hasspostings 2020 dramatisch zugenommen. Ein Viertel mehr, sagt der Sicherheitsbericht des Landes Baden-Württemberg. Und ja, wie Sie sicher schon vermutet haben, diese üble Entwicklung findet man überwiegend im Netz. Utku Pasakaya wollte wissen, was man denn eigentlich dagegen machen kann.
Politisch motivierte Drohungen, rassistische Beleidigungen oder Volksverhetzung. Jurastudentin Jana Freis bekommt solche Inhalte regelmäßig zu sehen. Sie arbeitet bei Respect, der Meldestelle für Hetze im Netz im Demokratiezentrum Baden-Württemberg.
Was wir ganz oft zugeschickt bekommen, sind natürlich Hakenkreuze. Die sind dann nach § 86a beispielsweise strafrechtlich relevant. Was wir sonst noch viel hatten, ist: Flüchtlinge sollen doch ins KZ gehen, dass dann noch eine Wohnung frei ist in Auschwitz, da können doch die Flüchtlinge dann einfach leben. Sowas bekommen wir natürlich tagtäglich dann auf den Schreibtisch oder in unsere Meldestelle, in unser Online-System dann rein. Dann entscheiden wir eben, ob das jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres seien bei der Meldestelle Respect rund 330 Meldungen zu Antisemitismus im Netz eingegangen, berichtet Freis. 200 Fälle habe die Meldestelle an die polizeilichen Behörden weitergeleitet. Der Bundestag hat in diesem Jahr die Gesetzeslage zu Hass im Netz deutlich verschärft mit der Neufassung des sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Die Hoffnung ist, dass man dadurch das Problem in den Griff bekommt. Der Ravensburger CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Innen- sowie im Rechtsausschuss Axel Müller.
Wir haben Berichtspflichten der Plattformanbieter eingeführt, wir haben Meldepflichten eingeführt, wir haben Ansprechpartnerpflichten eingeführt. Das Ganze ist auch Bußgeld bewährt, wenn die sich daran nicht halten kann. Bis zu 50 Millionen im Einzelfall Bußgeld verhängt werden. Wir haben das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität durchgebracht durchs Parlament. Auch da stehen ganz konkrete Meldepflichten drin gegenüber dem Bundeskriminalamt, beispielsweise von Seiten der Plattformbetreiber. Also da ist sehr, sehr viel geschehen.
Die Pflicht der Plattformbetreiber, strafbare Inhalte an das Bundeskriminalamt zu melden, tritt erst im Februar nächsten Jahres in Kraft. Im Zuge dieser neuen Meldepflicht rechnet das Justizministerium in Baden-Württemberg mit rund 20.000 zusätzlichen Ermittlungsverfahren pro Jahr. Im Land entstehen deshalb in allen 17 Staatsanwaltschaften Spezialdezernate für Hass im Netz. Neben neuen Gesetzen und neuem Personal in den Behörden braucht es aber auch Schulungen, wie sie zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung oder das Netzwerk Elnet anbieten. Jana Freis.
Man braucht eben diese Sensibilisierung dafür. Man muss halt erkennen, was ist Antisemitismus, wie äußert er sich, dass man dann die Zusammenhänge auch versteht. Da sind Workshops auf jeden Fall wichtig und ich glaube, das muss dann auch in der Schule ja auch so beigebracht werden. Sei es in der Schule oder außerschulisch, überall muss man dafür sensibilisiert werden.
Der Kölner Dom ist eines, das Kloster Lorsch und auch die Klosterinsel Reichenau. Sie alle und noch einige mehr zählen heute zum UNESCO-Welterbe. Auf diese Liste zu kommen, ist jedoch gar nicht so einfach. In diesen Tagen tagt das zuständige Welterbekomitee im chinesischen Fuzhou. Viele Bewerbungen müssen da entschieden werden, darunter der Antrag der sogenannten Shum-Städte am Rhein.
Shum, das war Jerusalem am Rhein. Shum, das sind drei Städte, Speyer, Worms und Mainz. Der Begriff Shum setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben dieser Städte, allerdings aus den hebräischen Städtenamen aus dem Mittelalter. Sh steht für Spira, heute Speyer, U für Warmeiser, also Worms, und M für Magenza, Mainz. Im Mittelalter waren die jüdischen Gemeinden dieser Städte ein Verbund. Speyer, Worms und Mainz, ein wichtiges Zentrum für jüdisches Leben, Kultur und Architektur. In allen drei Städten gab es große Synagogen und Lehrhäuser. Auch Ritualbäder, sogenannte Mikvaot, prägten die Shum-Städte. In Speyer ein Tauchbecken 10 Meter unter der Erde, genutzt für rituelle Reinigungen, zum Beispiel für Frauen vor ihrem Hochzeitstag. Die Shum-Städte am Rhein unter Historikern die Wiege des europäischen Judentums, der sogenannten Ashkenazim. Wie werden jüdische Bräuche und Traditionen ausgelebt? Und wie interpretiert man die Heilige Schrift, also die Tora? Die Rabbiner aus den Shum-Städten hatten eigene Ideen. Für viele Juden in ganz Europa war das ein Vorbild.
Shum, welche Städte dahinter stecken, hat Alexander Moskowitsch erklärt. Ob Speyer, Worms und Mainz bald den Welterbetitel führen dürfen, wird sich dann am Dienstag entscheiden. Bereits gestern wurden die Künstlerkolonie Mathildenhöhe sowie die Kurstätte Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen zum Welterbe erklärt. 11 Spas in ganz Europa hatten sich für diesen gemeinsamen Antrag zusammengeschlossen. Eine zukunftsweisende Zusammenarbeit, meinte dann auch die sehr glückliche Oberbürgermeisterin von Baden-Baden, Margrit Mergen.
Man hat dieses Forum genutzt, um den Dialog zu pflegen. Und das macht Europa stark. Und ich würde mich freuen, wenn diese 11 Städte auch in den nächsten 100 Jahren Städte der Begegnung und des friedlichen Dialogs sind. Und dazu laden wir ein. Und das ist eine ganz tolle Bestätigung dafür.
Die Great Spas, die großen Bäder Europas, sind Kurorte, die vom späten 18. bis zum 20. Jahrhundert internationale Bedeutung erlangt haben und dank ihrer Thermalquellen eine ganz bestimmte Bäderkultur und Architektur entwickelt haben. Diese Gemeinsamkeit aller Kurorte konnte dann den gemeinsamen Antrag am Ende auch überhaupt erst möglich machen. Aufstand in Hausach im Schwarzwald. Die Gemeinde der katholischen Kirche will sich nicht mit einer dürren Anordnung vom Erzbistum Freiburg zufrieden geben. Anlass ist die Versetzung des aktuellen Pfarrers. Dem wurde jetzt ohne größere Begründung und mit wenig aussagekräftigen Worten gekündigt. Was die Mitglieder im Gemeinderat vor allem sauer macht, sie wurden bei den Entscheidungen mal wieder nicht gehört. Seit Bekanntwerden der Entscheidung gibt es in Hausach 34 Kirchenaustritte. Und für kommenden Dienstag ist in Freiburg eine Demonstration geplant. Mehr darüber weiß Christine Wenstra.
In kurzen Hosen und kariertem Hemd sitzt Pfarrer Nobs im Gemeindehaus in Hausach. Freundlich lächelnd und mit ruhiger Stimme berichtet er, wie ihm am 14. Juni von der Verwaltung der Erzdiözese Freiburg eröffnet wurde, sein Dienst als Pfarradministrator in Hausach und Hornberg Ende am 31. Juli.
Das war eigentlich eine kurze Sache. Ich hatte gefragt, ob schwerwiegende Gründe vorliegen. Es wurde gesagt, nein, sondern man habe einen Gesamteindruck von mir gewonnen, der nicht in ihr Konzept passe.
Auch die offizielle Verlautbarung des Freiburger Ordinariats sagt wenig über die Gründe aus. Unter Einbeziehung der Erfahrungen in den vergangenen 3 Jahren und unter Berücksichtigung der personellen Planungen habe sich ergeben, dass Pfarradministrator Nobs in den Dienst seiner Heimatdiözese zurückkehren werde, so heißt es. Für den Pfarrer, der in Hausach-Hornberg zur Probe arbeitet, kam die Entscheidung überraschend. Gleiches gilt für den Gemeinderat, dessen Spitze Anfang Juli zum Gespräch ins Ordinariat nach Freiburg fuhr. Monika Czersisch, Pfarrgemeinderatsvorsitzende.
Also mich hat es sehr gestört, dass wir als Räte nicht gehört wurden. Und als wir ins Ordinariat kamen, da war eigentlich klar, die Sache war beschlossen. Ich glaube einfach, Christoph Nobs, der ist sehr zeitgemäß, aber die Leitung unseres Bistums kann da nicht mithalten.
Christoph Nobs macht kein Hehl aus seinem Reformwillen und daraus, wie er seinen Glauben und seine Arbeit versteht. Er übt Kritik an einer Kirche, die ausgrenze. Sein Gott sei demgegenüber einer der Optionen für Arme und Randständige biete.
Jesus hat eine befreiende Botschaft vom Reich Gottes, Leben für die Menschen. Ein Gott, der sich für die Menschen engagiert. Da kann die Kirche hilfreich sein dazu, sie ist ein Werkzeug, aber sie ist nicht selber die Botschaft.
Auch in der Hausacher Pfarrkirche hat Nob sein Kirchenverständnis manifestiert. Er hat Teppiche entfernen lassen, ebenso Holzelemente, die Altarraum und Kirchenschiff trennten. Nicht bei allen kam das gut an. Schon vor längerer Zeit soll sich ein Mitglied des Seelsorgeteams seinetwegen aus Hausach zurückgezogen haben. Selbst äußern wollte sich die Person dazu nicht. Doch auch die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats räumt ein, dass im Gremium 2 Mitglieder ihren Posten geräumt hätten. Der Pfarrer sei mitunter energisch und unbedacht, so Monika Czersisch.
Wenn man bestimmte Ziele verfolgt und die möglichst schnell verfolgen will, dann kann schon mal sein, dass man ungeduldig wird oder vielleicht sich nicht Zeit genug nimmt, die anderen mitzunehmen.
Nobs selbst sagt, manchmal gehe mit ihm der Gaul durch. Er habe deshalb ein Coaching begonnen und die Mehrheit der Gemeinde scheint dem Pfarrer seine Schwäche nachzusehen. Mit Unterschriftenaktionen, Mahnwachen und Protestplakaten setzen sie sich für ihn ein. Sie fordern jetzt aber auch mehr Mitspracherecht.
Also hier kocht und brodelt im Moment alles hoch. Es ist sehr schön, weil Gemeinde so zusammenwächst und miteinander aufsteht. Es ist wirklich eine Revolte.
Syrien, Afghanistan, Südsudan. Das Refugee Olympic Team, das Olympiateam Geflüchteter, besteht aus Sportlerinnen und Sportlern, die vor Krieg und Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten. Viele Entbehrungen liegen hinter ihnen und auch oft der Traum vom Siegertreppchen. Manche haben es aber dann doch geschafft, in den Ländern, wo sie Aufnahme gefunden haben, an alte Leistungen anzuknüpfen. Und sie dürfen jetzt im Rahmen des Olympiateams Geflüchteter an den Spielen teilnehmen. Damit soll ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung in die Welt gesendet werden, meinte IOC-Präsident Dirk Bach. Da kann man nur hoffen, dass dieses Zeichen im Olympialand Japan gehört wird. Denn Geflüchtete haben in Japan weder Schutz noch Rechte. Sie stecken monatelang in Abschiebegefängnissen und immer wieder sterben Menschen. ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet über diese eher unbekannte und auch unschöne japanische Seite.
Die Zahlen sind verschwindend gering. Nicht einmal 1% aller Asylbewerber in Japan hat in den vergangenen 10 Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. 2020 waren es gerade einmal 47 Menschen. Wer ausreisepflichtig ist, verbringt oft viel Zeit im Abschiebegefängnis. So wie der Afrikaner Luis. Er kam 2002 nach Japan, saß seitdem insgesamt 7 Jahre in Abschiebehaft. Dort, so erzählt er, habe man ihm Grundrechte verwehrt.
Rund 1,5 Jahre habe ich Blut gespuckt. Ich konnte kaum richtig essen, aber niemand brachte mich ins Krankenhaus.
Seine japanische Ehefrau sei zudem gedrängt worden, ihn zu verlassen und das gemeinsame Kind abzutreiben, erzählt er im Club ausländischer Journalisten. Erst im Frühjahr ist Vishma, eine junge Frau aus Sri Lanka, in einer solchen Einrichtung gestorben. Sie ist bereits die 18. Tote. Auch ihr soll ärztliche Hilfe verwehrt worden sein. Sie hatte knapp 20 Kilo verloren, immer wieder Bittbriefe geschrieben. Ihre Mutter sagte nach ihrem Tod:
Sie liebte Japan. Sie war ein Kind, das zu jedem freundlich war und Hilfe anbot. Es bricht mir wirklich das Herz, wenn ich daran denke, dass sie, bevor sie starb, dachte: Niemand hilft mir.
Immerhin, ihr Tod hat etwas bewirkt. Eine geplante Gesetzesverschärfung wurde nach heftigen Protesten ausgesetzt. Vorerst. Den US-amerikanischen Dokumentarfilmer Ian Thomas Ash, der seit mehr als 20 Jahren in Japan lebt, hat das, was er im Abschiebegefängnis Ushiko bei Tokio als freiwilliger Helfer erlebt hat, so erschüttert, dass er heimlich seine Gespräche mit den Inhaftierten filmte. Interviews sind verboten. Während der Gespräche ist man, so hat es auch der ARD-Hörfunk erlebt, durch eine Glasscheibe getrennt. 9 Männer geben später ihre Zustimmung zu Ashs Aufnahmen. Daraus entsteht ein bewegender Film, der kürzlich beim Nippon-Festival in Frankfurt gezeigt wurde. Ash sagt, die Menschen würden nicht nur in der Haft wie Kriminelle behandelt, sondern ihnen auch, wenn sie für kurze Zeit freigelassen werden, jede Chance zur Integration verwehrt.
They do not have the right to work.
Sie haben keine Arbeitserlaubnis, keine Krankenversicherung. Sie dürfen ihr Bundesland nicht verlassen. Die provisorische Entlassung ist wie ein Gefängnis ohne Mauern.
Simply a prison without walls.
Der Journalist Ash will mit seinem Film vor allem die Japanerinnen und Japaner aufrütteln, ihnen zeigen, was in ihrem Land passiert.
Es gibt sehr viele Menschen in der japanischen Öffentlichkeit, die sich dieses Problems gar nicht bewusst sind. Deshalb müssen wir zuerst einmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was da passiert. Und sie dann dazu anregen, über Fragen wie diese nachzudenken. Was wollen wir als Bürger für unser Land? Inwiefern sind wir Komplizen unserer Regierung?
Auch internationale Organisationen wie das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen haben Japan aufgefordert, die Bedingungen für Geflüchtete zu verbessern. Bislang zeigte sich die Regierung davon jedoch unbeeindruckt.
Sie sind die Unsichtbaren, die Invisibili. Geflüchtete aus Nordafrika, die zu Tausenden auf den Feldern in Italien die Ernte einbringen. Menschen ohne Rechte, ohne Schutz, ohne medizinische Versorgung, die aber dafür sorgen, dass wir im Supermarkt Tomaten und Orangen kaufen können. Meine Kollegin Dorette Deutsch hat die Ghettos der Erntehelfer in Italien besucht. Frau Deutsch, unter welchen Bedingungen genau leben denn eigentlich der Arbeiter dort? Arbeiter, weil es ja doch vor allem wohl junge Männer sind, die dort auf den Feldern schuften.
Also die Arbeiter leben mitten auf den Feldern, aber in Baracken, die sie teilweise selbst gebastelt haben. Es sind Slums der schlimmsten Art und die Hütten bestehen aus aufgeschnittenen Plastiktüten, Wellblechstücken, Kartons mit zeltartigen Wänden. Und das wurde alles von den Tagelöhnern selbst gebastelt. Und natürlich gibt es kein Wasser, kein Strom und keine Abfallentsorgung.
Sie berichten in Ihrer Reportage für unsere Sendung, glauben auch, dass immer wieder Erntehelfer zu Tode kommen. Wie kann denn das sein?
Ja, ich denke, dass sogar sehr häufig passiert. Diese Arbeit ist extrem anstrengend. Die jungen Männer, das können auch nur junge Männer machen, also die sind zwischen 20 und 28, die arbeiten 14 Stunden am Tag bei einer mörderischen Hitze. Zurzeit hat es in Apulien über 40 Grad. Und es ist Ende Juni ein junger Mann zu Tode gekommen, der ist in der Hitze an einem Herzinfarkt gestorben. Aber zum Glück hat eine Diskussion darüber jetzt angefangen.
Fühlt sich denn da der Staat gar nicht zuständig? Also bei uns ist es ja so, dass Asylsuchende, Geflüchtete, die werden registriert, die kommen in eine Aufnahmeeinrichtung und werden dort ja eigentlich auch erstmal grundsätzlich versorgt.
Ja, in Italien ist das leider nicht mehr so. Die Aufnahmeeinrichtungen wurden von der vorletzten Regierung, von dem Ex-Innenminister Salvini, von der rechtspopulistischen Lega abgebaut. Also mit dem Ziel, die jungen Leute zurückzuschicken. Aber wenn es natürlich keine Rücknahmeabkommen mit den einzelnen Ländern gibt, dann stranden die oft direkt von Lampedusa in den Ghettos, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, entweder für die Rückreise oder ob zumindest, um ihre Familien in Afrika zu unterstützen.
Diese Flüchtlinge, die werden da im Ernteeinsatz ausgebeutet, kann man ja eigentlich sagen. Es sind billige Hilfskräfte. Wer verdient denn eigentlich alle an den Unsichtbaren?
Also es verdienen alle an diesen jungen Männern. Es verdienen zuallererst die Vermittler, die die jungen Männer in die Arbeitseinsätze schicken. Dann verdienen natürlich auch die Handelskette daran, weil diese niedrigen Gemüsepreise bei uns in ganz Europa kommen zustande, weil irgendjemand anderer dafür bezahlt. Und das sind in den meisten Fällen diese jungen Männer, diese Erntehelfer.
Nun versuchen ja kirchliche Organisationen irgendwie auch den Geflüchteten vor Ort zu helfen. Was können sie tun?
Das große Problem ist, dass es Migranten und Migrantinnen sind, die ja gar nicht ihre Rechte überhaupt kennen. Die meisten kamen entweder ohne Papiere oder die Papiere wurden ihnen abgenommen. Und was die Helfer vor Ort tun, ist erstens mal dafür zu sorgen, dass die jungen Männer und Frauen auch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Die Caritas in Süditalien hat da ein ganz gutes System entwickelt. Und zwar kann man über die Caritas selber eine Adresse, eine fiktive Adresse beantragen, aber in Absprache mit der Präfektur, also mit der Polizei, um den Aufenthalt zu legalisieren. Und dann haben die jungen Männer natürlich enorme gesundheitliche Probleme, sind unterernährt, haben teilweise auch psychische Probleme.
Wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen, da gibt es ja Unmengen an Tomaten in allen Größen, Farben und Formen abgepackt. Woher weiß ich, dass die nicht auch unter unsäglichen Bedingungen geerntet worden sind? Oder was kann ich tun umgekehrt, um eben genau diese Tomaten nicht zu kaufen?
Ja, also ich würde sagen, dass fast alle Tomaten unter diesen Bedingungen geerntet werden. Also das, was ich in meiner Sendung am Beispiel Italien beschreibe, gilt für alle Länder des Mittelmeeres. Es gilt genauso für Spanien, für Griechenland, für alle Länder. Es ist teilweise noch viel schlimmer. Und ich kann sicher sein, dass ohne Ausbeutung gearbeitet wurde. Wenn es zum Beispiel neben dem Bio-Siegel das Siegel No Cap, also ohne Caporalato, ohne Vermittler, ohne Schwarzarbeit gibt, und dann kann ich sicher sein. Sonst nicht. Aber ein sicheres Indiz ist eben auch der Preis. Also wenn ein Produkt sehr, sehr billig ist, hat jemand anderer dafür bezahlt. Das heißt, es wurde mit Ausbeutung gearbeitet.
Diese Bilder haben wir alle nur zu gut in Erinnerung. Ältere Menschen, die während des Lockdowns hinter ihrem Fenster stehen und den Angehörigen zuwinken, die unten auf der Straße stehen. Keine oder wenig Kontakte sind aber nicht nur zu Corona-Zeiten eine Realität. Papst Franziskus hat für diesen Sonntag einen ersten kirchlichen Welttag für Großeltern und alte Menschen ausgerufen, um eben auf die isolierte Situation älterer Menschen aufmerksam zu machen. Oft würden die Großeltern vergessen, mahnt er. Ob das stimmt und was ein Welttag da ausrichten kann, darüber habe ich mit dem Heidelberger Altersforscher Andreas Kruse gesprochen. Herr Professor Kruse, Sie selbst sind auch schon Großvater. Haben Sie auf einen solchen Tag gewartet?
Also eigentlich nicht, weil ich halte ja von diesen Tagen nur bedingt etwas. Aber wenn man einen solchen Tag als Impuls nimmt, um über die Situation einer bestimmten Bevölkerungsgruppe nachzudenken, dann hat ein solcher Tag sicherlich auch etwas Wichtiges. Und mit Blick auf Kirche kann man ja die Frage stellen, inwiefern die Kirche selbst einen solchen Tag als Anlass nimmt, über ihre eigenen Bilder des Alters, über ihr eigenes Handeln mit Blick auf alte Menschen, mit Blick auf Alter, mit Blick auf Generationen, Beziehungen nachzudenken.
Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, da sprechen wir dann vielleicht gleich nochmal drüber. Aber jetzt wollen wir einmal hören, wir haben bei Jugendlichen nämlich in Freiburg nachgefragt, wie so denn ihr Verhältnis zu den Großeltern aussieht. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Ich schätze es an meinen Großeltern, dass sie mich von überall abholen und immer für mich da sind und dass ich mit denen über alles reden kann.
Mein Opa hat mir die Grundlagen der Fotografie und Computer beigebracht. Das heißt, mit ihm bin ich quasi so aufgewachsen, hat mir das alles näher gebracht. Das hat mir alles sehr viel bedeutet, das gemeinsame Erleben, Geschichten zu hören, das ist alles sehr spannend.
Das war jetzt nur ein ganz kurzer Ausschnitt, aber man muss sagen, die Umfrage war eigentlich durchgängig von einer ganz großen Wertschätzung der Jugendlichen geprägt. Das hat mich erstaunt, weil wir ja immer dieses Bild bekommen oder oft dieses Bild beschworen wird, dass die Großeltern eben vergessen sind, isoliert sind, wie der Papst es gesagt hat.
Also da finde ich Ihre Einspielung einfach sehr gut, denn das ist in der Tat so, nicht? Die Großeltern innerhalb der Familie sind in vielerlei Hinsicht sehr gut integriert und anerkannt. Also sei es, dass sie sich mit den Enkelkindern im Gespräch intensiv auseinandersetzen. Das Wichtigste ist in der Tat, dass sie vielfach unterstützend tätig sind, wenn die Elterngeneration beispielsweise durch das Erwerbsleben, durch das Arbeitsleben aktuell stark beansprucht ist. Und wenn wir von Großeltern sprechen, müssen wir immer im Auge haben, dass wir Großeltern nicht mit Alter gleichsetzen können. Nicht? Sie haben doch viele Großeltern, die stehen im fünften Lebensjahrzehnt, die ja eigentlich noch vergleichsweise jung sind oder erscheinen.
Sehr fit sind, unterwegs sind und dann vielleicht auch tatsächlich manchmal gar keine Zeit für die Enkelkinder haben, weil sie eben so beschäftigt sind.
Unbedingt.
Es ist ein kirchlicher Welttag und Sie haben es schon angesprochen, Herr Professor Kruse. Es geht eigentlich auch darum, dass die Kirche ihre Bilder vom Alter und auch ihre eigene Haltung zum Alter kritisch hinterfragen sollte. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist mir schon bedeutsam, darüber nachzudenken, welches Lebenswissen, welche reflektierten Erfahrungen im Lebenslauf aufgebaut bzw. gegründet haben und wie bedeutsam es ist für eine Glaubensgemeinschaft, für Gemeinschaft und Gesellschaft, für Kultur, dass man an diesem Lebenswissen, dass man an dieser geistigen Tiefe auch wirklich teilhat und alten Menschen immer wieder auch Möglichkeiten bietet, Orte bietet, um in einen intensiven Austausch mit jungen Menschen, die ja an diesem Wissen interessiert sind, in einen offenen Austausch zu treten. Und hier könnten natürlich auch die Kirchen ein wunderbares Forum schaffen, geistig, indem man sagt, lasst uns viel intensiver nicht nur über Alter und über Jugend nachdenken, sondern über die Beziehungen zwischen den Generationen, weil da ein unglaubliches Kreativitätspotenzial liegt. Und zum Zweiten, lasst uns darüber nachdenken, wenn schon über Einsamkeit gesprochen wird, was wir auch als Kirche für eine Aufgabe haben, um Einsamkeit zu vermeiden, beziehungsweise aufzulockern oder ganz aufzulösen.
Alt werden ist nichts für Feiglinge, heißt es. Das Alter wird eben sehr oft mit Krankheit, Rückzug und Einsamkeit verbunden. Dabei hat gerade das Alter Potenziale. Darauf will Papst Franziskus mit seinem neuen Welttag hinweisen. Andreas Kruse ist Professor an der Universität Heidelberg und beschäftigt sich mit der Altersforschung. Herr Kruse, ältere Menschen, die haben, klar, eine ganze Menge Lebenserfahrung. Sie verfügen über viel Know-how und auch Gelassenheit. Aber mir scheint, irgendwie ist es schwierig, dieses Wissen anzuzapfen, dies dann auch für die Gesellschaft sichtbar zu machen. Man hat so den Eindruck, die Leute, die verschwinden dann irgendwie so irgendwann aus ihrem Berufsleben und das war's dann.
Ja, das ist ein bedeutsamer Punkt, dass man beispielsweise Bürgerzentren, Gemeinde, Orte, kommunale Initiativen anstößt, nicht? Also wir haben beispielsweise mal in Heidelberg am Institut mal einen Flüchtlingskongress ausgerichtet, ne? 2015 und haben Flüchtlinge und alte Menschen zusammengebracht. Und das war eindrucksvoll, welches Engagement alte Menschen für junge Flüchtlinge gezeigt haben und wie sehr die das erfüllt hat. Das heißt, die Strukturen, die müssen geschaffen werden. Alle sind da gefragt, gemeinsam solche Initiativen zu bestreiten, sich darum in besonderer Weise zu kümmern.
Es geht ja auch ganz viel bei dieser Frage um Wertschätzung. Also alt werden ist ja eben auch für viele Menschen deswegen so schrecklich, weil sie sich eben nicht gebraucht fühlen. Müsste man die älteren Menschen nicht viel mehr ermuntern, auch ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen? Also eben statt darauf zu warten, dass der Enkel dann mal vorbeischaut.
Ja gut, es gibt Seniorenorganisationen, Mehrgenerationeninitiativen, die das schon machen. Also ich glaube, das ist bedeutsam, dass vielleicht eine Person auch, und da haben Sie völlig recht, sich selbst einmal schlau macht und sagt, was gibt es denn eigentlich in meiner Umgebung, für das ich mich engagieren kann? Nicht? Also das müssen ja nicht immer hochtrabende Initiativen sein. Das kann beispielsweise eine Tafel sein. Das kann der Hospizdienst sein, ambulant oder stationär. Das können Besuchsdienste sein. Das können Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern sein. Will ich nicht als Zeitzeuge auch einmal in den Unterricht kommen? Sie haben schon recht, dass man sich selbst auch umschaut und fragt, inwiefern kannst du Dienst an der Gesellschaft, am anderen üben? Denn eins ist ja wichtig, Sie haben das angedeutet, der Sinn unseres Lebens und die Erfüllung unseres Lebens stellen sich nur dann ein, wenn wir uns in den Dienst von etwas stellen, was nicht wir selbst sind. Und das gilt auch für das Alter. Das sagen uns auch alte Menschen in Studien. Wie wichtig ist es, dass du eine Aufgabe hast? Und da würde man eben sagen, richtig, dann schau doch mal in deiner Nachbarschaft, in deiner Kommune, in deinem Verein und in deiner kirchlichen Gemeinde, wo du Aufgaben wahrnehmen kannst. Und das Zweite ist, dass wir natürlich der Kommune, dem Verein, der Kirche sagen, du musst aber auch wirklich bewusst, aktiv auf ältere Menschen zugehen und sie ermuntern. Und da kann ich eigentlich auch nur mit Blick auf die Kirchen sagen, die ja vielfach schon begonnen haben, ihre Altersbilder zu ändern, noch viel mehr eben diesen Potenzialaspekt in das Zentrum zu rücken. Natürlich auch den Verletzlichkeitsaspekt, aber eben auch den Potenzialaspekt, Reife, Erfahrungen, Lebenswissen, Engagement und nicht immer nur vom Alter im Sinne der Armen, der Isolierten und der Kranken zu sprechen. Die Gesellschaft dafür zu mobilisieren bzw. zu sensibilisieren und zu motivieren, endlich anders nachzudenken über Alter, die Vielfalt, die Vielgestaltigkeit des Alters zu erkennen und das Alter auch entsprechend zu adressieren. Und jedem Menschen zu sagen, schau, ob du nicht mit deinem Wissen, mit deinem inneren Engagement, mit deiner Lebensbindung etwas zum Gemeinwohl beitragen kannst. Strukturen schaffen wir. Das wäre meines Erachtens die Botschaft.
Statt schneller Motoren beherrschen derzeit Transporter und Lkw den Nürburgring. Die Rennstrecke wurde kurzerhand zur Militär- und Operationsbasis umfunktioniert. In den Hallen, da stapeln sich Kartons mit Spielzeug, Geschirr und Lebensmitteln. Alles Sachspenden für die Flutopfer, die dann direkt in die betroffenen Orte gebracht werden. Anders in Aach bei Trier. Viele Spenden sind auch dort angekommen und warten in der örtlichen Mehrzweckhalle auf Abholung. Doch SWR1-Reporterin Jutta Horn hat festgestellt, der Andrang ist noch nicht allzu groß.
Wie an vielen Stellen in den Hochwassergebieten haben Helfer auch in Aach bei Trier eine Sammelstelle mit Hilfsgütern aufgebaut. In der Mehrzweckhalle des Dorfes gibt es schnelle, unbürokratische Hilfe. Doch oft warten die Helfer vergebens auf Unwetteropfer. In dem großen Raum in Aach hängen Kleider auf Ständern, stapeln sich Lebensmittel und Hygieneartikel. Daneben steht Spielzeug in Kisten. Erst ganz allmählich kommen Menschen vorbei und decken sich mit dem Notwendigsten ein. Helferin Monika Rohr hat sie gefragt, warum so wenige vorbeischauen.
Da kam also immer wieder, wir haben noch keine Zeit, wir haben noch keinen Kopf dafür, wir wissen noch gar nicht, was überhaupt fehlt. Also der Bedarf ist eigentlich noch gar nicht überschätzbar. Also wir sind gute Hoffnung, dass die auch in den nächsten Tagen, dass das anläuft und kommt.
Selbst die, die was brauchen, tun sich schwer damit, Hilfe anzunehmen, meint der Koordinator der Sammelstelle Philipp Reckinger.
Ich glaube, das liegt an denen, ihrem Stolz. Ich glaube, die wollen nicht unbedingt die Hilfe annehmen, aber viele sagen auch, andere haben es nötiger als wir.
Reckinger will den Unwetteropfern diese Scheu nehmen. Die Halle ist gut gefüllt. Unzählige Helfer haben in den letzten Tagen Kleidung und Lebensmittel sortiert und gestapelt. Bei denjenigen, die kommen, merken die Helfer schnell, dass oft mehr gebraucht wird als Materielles. Ein gutes Gespräch, Menschen, die zuhören, die Mut machen. Manchmal auch nur eine saubere Umgebung ohne Schlamm und Dreck.
Man merkt, die sind müde, die sind platt. Ja, man merkt einfach, dass denen wirklich richtig, richtig schlecht geht. Wir wollen denen halt einfach helfen. Wir sehen das, wir haben da teilweise bei manchen Schicksalen, haben hier wirklich auch Helfer Tränen in den Augen. Und wir merken einfach, wie sehr die es eigentlich brauchen. Aber die zieren sich davor, hier hinzukommen. Und das ist halt echt schade.
Das sagt auch Helferin Monika Rohr.
Nachher waren die auch ein bisschen lockerer und vor allen Dingen auch froh, mal was anderes zu sehen, jemand anders zu sehen, wie in ihrem jetzigen Zustand zu Hause.
Besonders ans Herz geht den Helfern, wenn Kinder dabei sind, denen noch gar nicht klar ist, dass all ihre Spielsachen von den Fluten weggeschwemmt wurden.
Also das haben wir auch zu Hause. Und dann die Mutter dahinter, nein, es ist nicht mehr da. Aber das haben wir doch auch, nein, es ist nicht mehr da. So, und das haben die noch gar nicht realisiert, dass ihre Sachen, womit sie vor ein paar Tagen noch gespielt haben, einfach weg sind.
Bis jetzt sei jeder mit einem Lächeln aus der Sammelstelle in Aach gegangen, sagen die Helfer und bitten eindringlich, die Hilfe anzunehmen. Wer nicht selbst kommen kann, dem bringen Fahrer die benötigten Dinge vorbei.
Verwandte und Freunde vermisst, Haus zerstört. Die Hochwasserkatastrophe hat die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen von einer Sekunde auf die andere aus ihrem vertrauten Leben gerissen. Eine traumatische Erfahrung. Und natürlich stehen viele Leute erst einmal unter Schock. Notfallseelsorger sind dann meistens vor Ort, um den Betroffenen durch die aktuelle Krise zu helfen, um seelsorgerlichen, seelischen Beistand zu leisten. Aber was heißt das eigentlich genau? Wie kann man der Seele helfen? Darüber habe ich mit Gregor Döge gesprochen. Er ist katholischer Krankenhausseelsorger, aber zurzeit ist er eben auch als Notfallseelsorger in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Katastrophengebiet unterwegs. Herr Döge, wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Welchen Eindruck haben Sie von den Betroffenen? Wie tief sitzt der Schock und womöglich auch noch die Schockstarre?
Das ist ja eine natürliche Reaktion. Wenn ein Mensch in so eine Situation gerät, dann passiert erstmal genau eine Schockstarre und da reagieren die Menschen ganz unterschiedlich. Manche werden sehr aktiv und das sieht man jetzt ja auch auf den Straßen auch notwendigerweise. Sie schippen und sortieren, schmeißen Müll weg, räumen auf, versuchen die Straßen wieder in Ordnung zu bringen. Alles das, was da irgendwie noch zu retten ist und was da irgendwie wieder zu reparieren ist und sauber zu machen ist.
Herr Döge, wie kommen Sie als Notfallseelsorger zu den Menschen eigentlich? Also gehen Sie auf die Leute zu?
Wir haben da unterschiedliche Systeme, mit denen wir fahren. Zum einen versuchen wir wirklich in jede Ortslage hier im Ahrtal die Patrouillen hineinzuschicken. Je nach Größe und nach Schadenslage überlegen wir, wie viele Personen wir da hinschicken. Die gehen quasi Streife durch die Straßen, sind ansprechbar, gucken, wo Menschen besonders betroffen sind. Sie kommen abends wieder und sagen, viele, viele Menschen haben da positiv drauf reagiert, weil sie das Gesprächsangebot angenommen haben, weil sie einfach mal jemanden hatten, der zuhört. Und das ist der eine Weg, auf dem wir zu den Menschen kommen. Das andere sind natürlich aktuelle Alarmierungen. Da ist vielleicht eine Einsatzkraft der Feuerwehr oder des THW oder der vielen anderen Gruppierungen, die einfach beobachtet, da ist etwas Schlimmes passiert, da ist vielleicht auch ein Verstorbener aufgefunden worden und alarmiert uns dann und wir schicken dann einen Trupp hin, um die Situation zu begleiten.
Ich stelle mir das auch so vor, dass man in so einer dramatischen Situation vielleicht auch gar nicht mehr so aus diesem Gedankenkarussell herauskommt, dass man sich immer vor Augen hält, wie soll das jetzt weitergehen? Alles kaputt, womöglich noch ja ein Verlust, ein Mensch ist ein Freund, ein Verwandter ist verloren oder wird noch vermisst. Das ist ja auch noch eine aktuelle Situation. Da fällt man in ein tiefes Loch. Wie können Sie da helfen?
Das Erste ist ja schon, indem Sie den Weg nach draußen wählen, aus dem Karussell heraus und erzählen. Und man einfach dabei steht, zuhört, aushält und nicht wertet, besteht die Möglichkeit, aus diesem Karussell herauszukommen. Einfach mal Druck abzulassen. Und das ändert schon ganz viel an der Situation.
Das ist dann aber auch wahrscheinlich so die erste Versorgung, die man leisten kann, sage ich jetzt mal Versorgung. Denn es geht ja auch darum, sozusagen langfristig muss man diese Situation irgendwie akzeptieren lernen.
Das genau ist das Problem. Die große Aufgabe kommt noch auf uns zu. Die Personen sind im Moment noch sehr aktiv und lenken sich ab. Aber sobald dieser erste Arbeitsschwung vorbei ist, kommt das Nachdenken. Und da kommt das Problem erst richtig hoch. Und da werden wir auch Beistand leisten. Auch da sind wir dabei, das vorzubereiten. Aber da ist dann auch psychologische Hilfe sicherlich gefragt. Und das muss einfach angeboten werden und in dieses Thema eingebunden werden.
Es gibt ja jetzt auch die Situation, dass manche Leute die Wohnung, das Haus verloren haben, alles ist weg, weggespült, dann ist ja auch das ganze Leben auf einmal weg. Also alle, nicht nur Dokumente, auch Fotos, vielleicht auch noch so Erbstücke, die einem irgendwie am Herzen liegen. Das ist dann praktisch sowas wie eine Stunde Null, kann man das so sagen?
Das kann man mit Sicherheit so sagen. Es ist ja nicht nur der wirtschaftliche Verlust, sondern indem Menschen ihr Haus verlieren, verlieren sie ja auch die schützende Umgebung, die wir als ganz selbstverständlich normalerweise wahrnehmen, die wir vielleicht schon gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Wir kommen abends nach Hause in ein geheiztes Zuhause hinein. Manchmal steht das Essen schon auf dem Tisch und wir fühlen uns da wohl. Und das alles bricht weg. Und was natürlich noch schlimmer ist, oft auch verbunden damit, dass Personen aus der Familie, aus dem Freundeskreis eben auch nicht mehr da sind. Und das sind Situationen, die nicht nur eine Stunde null sind, sondern wo auch die Kräfte dann gegen null gehen.
Herr Döge, wie gehen Sie selbst mit den Bildern und auch mit den Schicksalen um, die bei Ihnen ankommen?
Ich habe es relativ einfach. Meine Frau macht den gleichen Dienst wie ich und das hat den Vorteil, wir verstehen uns, können uns da gegenseitig auffangen und das hilft sehr, sehr viel. Es muss im Miteinander aufgefangen werden, anders ist das gar nicht möglich.
Klimaschutz soll mehr Priorität bekommen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist dabei, er fordert einen Klimaruck. Die schweren Unwetter sind für ihn ein Weckruf. Alle Parteien zeigen sich eigentlich alarmiert und das ist gut so, meint mein Kollege Werner Eckert in seinem Kommentar, denn irgendwie bekommen wir Verbraucherinnen und Verbraucher das mit dem Klimaschutz nicht so richtig auf die Reihe.
Jetzt hat auch der Letzte den Schuss gehört. Das mit dem Klima läuft gerade aus dem Ruder und die übergroße Mehrheit der Deutschen sieht im ARD-Deutschland-Trend großen Handlungsbedarf bei diesem Thema. Wieder mal. Und hat man die befragt, warum sie nicht mal mit dem Handeln dann anfangen? Was hält uns eigentlich ab? Ich sage es mal nur für mich, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Und das funktioniert, weil sich in meinen hinteren Hirnwindungen Folgendes abspielt. Ich weiß ja, was da abläuft, aber ich fürchte, der einzige Depp zu sein, wenn ich Klimaschutz für mich ernst nehme und alle anderen es sich gut gehen lassen. Und irgendwie hoffe ich ja auch, dass es gar nicht so schlimm kommt, wie man glaubt. So geht es offenbar vielen und der innere Widerstand hat meiner Meinung nach zwei Ursachen. Es ist schwierig, alte Gewohnheiten zu ändern. Wir haben tief verwurzelte Prägungen, was wir für normal und für erstrebenswert halten. Das lässt sich aber vielleicht irgendwie überwinden. Die zweite Ursache dürfte aber die Erkenntnis sein, dass unser ganzer Lebensstil schlicht und einfach nicht nachhaltig ist, nicht rettbar. Und da wird es dann ganz, ganz eng. Deshalb meine ich, dass man beim Klimaschutz weiterkommt, wenn man nicht auf das Wohlverhalten des Einzelnen zählt, sondern auf den gemeinsamen Willen, das Richtige zu tun. Es ist einfacher und in der parlamentarischen Demokratie ja auch durchaus adäquat, das bei Wahlen zum Ausdruck zu bringen und darauf zu setzen, dass die Politik dann einen Rahmen setzt, der uns mehr oder minder sanft dazu zwingt, uns einfach klimafreundlicher zu verhalten. Und ein politischer Rahmen gilt auch für alle, da ist dann am Ende keiner der Depp.
Hört sich logisch an, aber ob sich die Politik dann am Ende einig ist, wir werden es sehen. Der Klimaschutz muss am besten für alle gleichermaßen eingefädelt werden. So die Meinung von unserem SWR1-Umweltexperten Werner Eckert in seinem Kommentar. So klingt Geld. So klingt Geld noch, muss man sagen. Aber inzwischen gibt es auch digitale Münzen, zum Beispiel Bitcoins. Das sind Währungen, die sozusagen nur aus Nullen und Einsen bestehen. Die klimpern nicht mehr wie echte Münzen, sind aber Stoff für unseren heutigen
SWR 1 Sommerlesetipps.
Marc Kleber hat uns einen Thriller mitgebracht. Der führt uns eben in die Welt dieser Kryptowährungen. Tom Hillenbrand ist der Autor. Monte Crypto ist der Titel dieses Romans. Also ganz klar eine Anspielung auf den Abenteuerroman Der Graf von Monte Cristo. Marc, warum diese Anspielung?
Also das liegt zum einen daran, dass es in Monte Crypto um einen Schatz geht, so wie in dem Abenteuerroman von Alexandre Dumas. Und dieser Schatz wird für einen geheimen Plan eingesetzt. Und dann hat diese Anspielung auch was damit zu tun, dass rund um die Suche nach diesem Schatz im Buch sich ein medialer Hype entwickelt. Und diesem medialen Hype verdankt der Schatz dann diesen ja leicht überdrehten Titel Monte Crypto. Und Tom Hillenbrand nutzt diesen Titel ja auch wirklich mit einem feinen, ironischen Grinsen.
Hört sich gut an. Ein Schatz, das heißt, da machen sich viele Leute sicher auf die Suche. Mhm. Das ist ja mal ganz begehrt. Wer ist denn dabei?
Also ganz vorne dran, sozusagen als wirklich allererster Schatzsucher, so wird er auch benannt im Buch, ist Ed Dante. Das ist die Hauptfigur des Romans. Man müsste wahrscheinlich eher sagen Ed Dante, denn er ist Brite, lebt in Los Angeles, ist ein etwas in die Jahre gekommener Privatdetektiv, der sich spezialisiert hat auf heikle finanzielle Angelegenheiten. Ein Liebhaber ausgefallener Cocktails und feinen britischen Tees. Und er mag guten alten Punkrock. Und jetzt bekommt Ed Dante diesen Auftrag, nach dem Vermögen eines Kryptopioniers zu suchen, der mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Und er soll dieser Milliardär einen digitalen Schatz hinterlassen haben, der wirklich Milliarden Dollar schwer sein könnte, aber dieser Schatz steckt eben nicht auf einem Nummerkonto und schon gar nicht in irgendeinem Tresor, sondern vielleicht auf dem USB-Stick auf dem Schreibtisch. Also ist wahnsinnig schwer zu finden. Und klar, in einem Thriller, in dem es um so viel Geld geht, kommen dann nicht nur Hobby-Schatzsucher zum Zuge, sondern es kommen auch Geheimdienste und fremde Mächte ins Spiel und tja, auch mal Menschen unter ungeklärten Umständen zu Tode.
Kein Schatz mehr im Tresor. Das ist ja irgendwie ganz schön bitter für die Panzerknacker, muss man sagen. Und ja, dieser Dante oder Dante, wie auch immer, der ist jetzt also ein Spezialist dann für Kryptowährungen.
Könnte man denken, aber nein, im Gegenteil. Und das ist der Kniff von Tom Hillenbrand, um mich als Leser mitzunehmen. Denn Dante hat von Kryptowährungen ähnlich wenig Ahnung wie ich. Obwohl er in seinem früheren Leben Investmentbanker war, aber da hatte er mit ganz anderer Finanzwelt zu tun. Und deswegen wundert sich Dante auch, warum ausgerechnet er diesen Auftrag übernehmen soll. Achtung, diese Frage wird im Thriller noch wichtig. Dass mehr im Spiel ist, das weiß der Privatermittler spätestens, als der Milliardär quasi aus dem Grab heraus vorbereitete YouTube-Videos veröffentlicht mit Rätseln, die diese ganze Schatzsuche noch anheizen. Und so ermittelt Ed Dante dann zusammen mit einer ziemlich coolen Bloggerin aus der Kryptoszene und beide rasen förmlich durch die Welt bis zum Höhepunkt, bei dem plötzlich klar wird, oh Vorsicht, die Kryptowährung, die dieser Milliardär erfunden hat, die könnte quasi die Kernschmelze des internationalen Finanzsystems auslösen und damit, klar, weltweites Chaos.
Hört sich schon alles sehr rasant an, praktisch schon wie nach einer James-Bond-Verfilmung.
Ja, so ähnlich.
Also, was ist so faszinierend, abgesehen von dieser ganzen Brisanz? Oder was ist das auch der Schreibstil? Oder was ist jetzt irgendwie sozusagen, was macht das zum Sommerlesetipp?
Also, erstmal, es liest sich wirklich sehr leicht, trotz des schwierigen, komplexen Themas. Und was mich so fasziniert, ist, dass Tom Hillenbrand es schafft, mich in eine Welt mitzunehmen, von der ich gar keine Ahnung hatte. Und er erklärt sie mir ganz geschmeidig. Also wie funktionieren Kryptowährungen, welche Gedanken, welche Geschäftsmodelle stehen dahinter, wie verwundbar sind und machen sie auch. Und das alles wirkt auf mich gut recherchiert. Und Tom Hillenbrand baut daraus eine spannende und clevere Handlung mit, ja, durchaus auch einer Menge Witz. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, schaue ich Berichte über Kryptowährungen, zum Beispiel von Tech-Konzernen wie Facebook oder Alibaba, die schaue ich mit ganz anderen Augen an. Da tut sich nämlich gerade sehr viel. Das heißt, das Buch hat das für mich alles sichtbar gemacht. Und auch in diesem Buch macht Tom Hillenbrand es so wieder wie in seinen anderen Thrillern. Er durchleuchtet ganz souverän ein Technik- und Zukunftsthema. Und deswegen finde ich auch bei Monte Crypto, wer das zum Beispiel im Urlaub liest, der bekommt auf gut 430 Seiten kluge Unterhaltung und einen Einblick in ein buchstäblich unheimlich spannendes Thema.
Nach Japan fahren, um ein wenig Olympia-Feeling zu genießen, geht ja aktuell nicht. Die Spiele finden Corona-bedingt vor leeren Rängen statt. Aber ein bisschen Japan gibt es auch bei uns. Ganz viel sogar in Kaiserslautern, was japanische Gartenkunst betrifft. Der japanische Garten dort zählt zu den schönsten Anlagen in ganz Europa. SWR1-Reporterin Sarah Kurz nimmt sie mit auf einen kleinen Rundgang.
Der japanische Garten in Kaiserslautern liegt mitten in der Innenstadt. Er bringt ein Stück Fernost in unsere Region, ist ein Ort der Ruhe und Kraft. Wer diesen Ort betreten möchte, findet sich zunächst vor einem massiven, großen, braunen Holztor mit einem dunklen Dach wieder. Und das ist typisch für japanische Gärten, sagt Ralf Kammer. Er ist Vorsitzender des Vereins Japanischer Garten Kaiserslautern.
Japanische Gärten sind in aller Regel eingefriedet und es gibt ein Eingangstor, das sogenannte Mon. Vor diesem Mon sind zwei Wächter, die praktisch diesen Eingang bewachen. In unserem Fall Bonsai.
Die sind ein typisches Element japanischer Gärten, wie auch Bambus, Kiefern oder Ahorn zum Beispiel. Auch alles im japanischen Garten in Kaiserslautern zu finden. Und es gibt hier viel Wasser, zum Beispiel zwei große Teiche mit roten, blauen oder weißen Koi. Dazu Volker Menzel, der die Anlage vor mehr als 20 Jahren mit aufgebaut hat.
Es gibt drei verschiedene Grundarten von japanischen Gärten. Das, was wir hier haben, ist ein Wasserlandschaftsgarten. Das heißt, Wasser spielt die Hauptrolle, egal in welcher Form. Und dann gibt es noch den Trockengarten. Dann gibt es noch die Steingärten.
Selbst wenn man sich nicht ganz so gut mit Gartengestaltung auskennt, sieht man, dass sich die japanische Gartenkultur von unserer unterscheidet. Den Japanern ist ein enges Zusammenspiel von Wasser, Holz, Natursteinen und Pflanzen wichtig. Damit werden oft Landschaftsbilder nachgestellt. Im Kaiserslauterer Garten zum Beispiel im Tsukiyama Berggarten. Er soll die Hochgebirgsregion in Japan darstellen, sagt Ralf Kammer.
Da stehen kleine Findlinge, die um einen Meter groß sind und die sollen eine Bergkuppel darstellen, die in natürlicher Form wesentlich größer ist. Es steckt immer ein anderer Sinn dahinter. Unsere germanischen Gärten dienen ja meistens der Erholung mit großen Rasenflächen. Und auch die Ehrfurcht und die Demut, die die Japaner vor ihren Gärten haben, ist eine ganz andere als das, was wir hier in Europa zeigen.
Denn Philosophie, Religion, Glaube spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung japanischer Gärten, weiß Volker Menzel.
Die Japaner haben bei der Gestaltung dem Shintoismus entsprechend den Glauben, dass in jeder Pflanze ein Geist ist. Genau wie auch in Steinen oder manchen Formationen.
Deshalb führt im japanischen Garten Kaiserslautern auch eine Brücke in Zickzackform über einen Teich. Denn in Japan glaubt man, dass böse Geister Zickzackbrücken nicht überqueren können. So wie die Anlage in Kaiserslautern aussieht, kann man sich in etwa auch die Gärten in Japan vorstellen. Nur viel größer, sagt Volker Menzel.
Wir haben hier etwa 15.000 Quadratmeter. Der Faktor 10 bis der Faktor 100 herrscht in Japan vor. Wenn ich an Osaka denke, den großen Garten, da geht man als Storch rein und als Ente wieder raus, weil man sich die Füße abgelaufen hat.
Ja, wunderbar. Da kann man einiges erleben und die bösen Geister sind draußen. Und wenn Sie sich parallel zu den Olympischen Spielen ein wenig Japan-Feeling holen möchten, dann ist Kaiserslautern eine super Adresse. Japanische Gärten, davon gibt es aber noch ein paar mehr in Deutschland. In Trier zum Beispiel, auch in Freiburg, in Bonndorf im Schwarzwald oder auch in Bietigheim-Bissingen. Das war SWR 1 Sonntagmorgen mit Silke Arning. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, entspannten Sonntag. Macht es gut.